Ja, dann kann es auch schon weitergehen. Pünktlich 12.30 Uhr mit dem nächsten Vortrag von Dominik Gorge und Jonathan Krüger, die über junge Kontributorinnen sprechen. Ja, viel Spaß beim Vortrag. Start frei. Danke.
Dankeschön. Ja, hallo. Ja, wie gerade schon vorgestellt, ich bin einfach kurz Nick. Und ja, halt mal wieder meinen mittlerweile schon fast obligatorischen Awareness-Vortrag über junge Menschen in der freien Software-Welt. Einmal kurz, wo wir herkommen. Wir kommen aus der freien Software-Jugendorganisation TechKids. Gibt es seit 2013 mit Sitz in Bonn und wir machen ja, alles Mögliche, was sich irgendwie auf der Schnittmenge von Kindern und Jugend, Bildung und halt freie Software Open Source bewegt. Und ja, eine unserer Besonderheiten ist, dass es bei uns eigentlich kein Projekt gibt, wo keine Kinder beteiligt sind. Das ist eigentlich so die Prämisse, keine Kinder dabei, kein Projekt, denn die, um die es geht bei der Jugendarbeit, die sollen auch im digitalen Bereich genauso beteiligt werden und mitgestalten können, wie das die offene Jugendarbeit auch im analogen Bereich ja seit vielen Jahren immer mehr praktiziert. Ich selber bin Nick, ich bin der alte, bald graue Vorsitzende von TechKids und mache ansonsten viel Outdoor-Kram und arbeite auch hauptberuflich in der IT, besonders mit freier Software für Bildungseinrichtungen. Ja, und neben mir steht.
Ja, ich bin Jonathan. Ja, ich mache alles Mögliche, was mit Programmieren zu tun hat und spiele Cello und ja, seit 10 Jahren baue ich an FOSS-Sachen herum.
Ja, ach so, das ist direkt ein Teil, ne? Ich hab mal wieder keinen Plan. Erzähl uns doch mal, was du so machst mit Software.
Ja, also generell machen eigentlich so alle halt Browsing, irgendwie chatten, aber dann speziell Kinder lernen halt so auf Moodle zum Beispiel für unsere Schule nutzt das, Musik, Kinder spielen häufig viel und wenn man irgendwo hin navigieren will, dann braucht man auch irgendwie OpenStreetMap oder so. Ja, also es gibt halt manche Dinge, die zum Beispiel wie Moodle sehr überladen sind oder sehr komplex sind. Also zum Beispiel Moodle können teilweise nicht mal die Lehrer richtig bedienen, weil einfach viel zu viele Einstellungsmöglichkeiten irgendwo sind. Ja, generell Software könnte einfacher aufgebaut sein, also von der UI her jetzt, vom Programmcode teilweise auch, aber. Ja, und gerade baue ich an einem OSINT-Tool, um nach Nutzernamen zu suchen. Ja, ist eigentlich ganz interessant. Nick hilft mir da manchmal.
Das hier jetzt, du hast hier jetzt ja so zwei Sachen genannt, wo du sagst, das könnte verbessert werden. Gibt es da konkrete Beispiele, was du selber schon an freier Software verbessert hast oder vielleicht an Verbesserungsvorschlägen eingebracht hast?
Ja, also zum Beispiel bei OpenStreetMap baue ich viel mit oder bei Alexis habe ich auch, also dem schönen Informationssystem von TechKids, habe ich auch schon Dinge dran mitentwickelt. Da finde ich auch regelmäßig Bugs und Fehler, die ich dann behebe oder einfach weitergebe und dann werden die behoben.
Warum machst du das?
Also macht Spaß und ich finde auch immer sehr viel, sehr schnell.
Ja, das ist überraschend, ne? Ja, wenn man einfach mal Kinder an irgendeine Software ranlässt oder generell Nicht-Entwickler an irgendeine Software ranlässt, aber bei Kindern sehen wir das noch deutlich häufiger, dass sie die Software irgendwie anders halten, ne? Ja, ist, glaube ich, deine nächste Folie auch, ne?
Ja, ich glaube auch. Ja, eben. Kinder nutzen häufig andere Sachen oder machen einfach andere Dinge damit. Ja, experimentieren lieber mit irgendwelchen Funktionen, die gar nicht so vorgesehen sind und finden dabei dann Bugs oder so. Ja, eben. Eigentlich versuchen Kinder häufig Dinge kaputt zu machen oder Dinge nur so halb kaputt zu machen, aber dann gehen sie oft ganz kaputt. Und ja, das passiert eben auch bei Software.
Genau, das ist eigentlich so die jetzt der Aufhänger, um den es hier gehen soll. Wir sind ja alle irgendwie Hacker. Und wenn man einem Kind ein Spielzeug gibt, ne, das ist so, was wie Lernen eigentlich funktioniert. Ne? Man gibt einem Kind ein Spielzeug, schmeißt es runter und irgendwann wird das Runterschmeißen vielleicht ein bisschen elaborierter und ein bisschen durchdachter. Ne? Und ja, wenn man dann die Regelschule so weit übersteht, dass sie einem den Spieltrieb und das Kaputtmachen nicht ganz vermiest, dann wird man irgendwann Hacker und kommt dann immer weiter zum Reparieren statt zum Kaputtmachen. Genau, und ja, freie Software hat da eine sehr wichtige Bedeutung. Das ist vielleicht den meisten hier im Raum ziemlich bewusst. Freie Software ist die Grundlage dafür, dass man was kaputt machen und wieder ganz machen kann in der digitalen Welt überhaupt. Ne? Und da wollen wir ja, ein bisschen Bewusstsein dafür entwickeln, dass die Sichtweise gerade auch von Kindern, von jungen Menschen hier eine wichtige Rolle spielt, weil sie halt, wie Jonathan das gerade auch schon ja, so ein bisschen beschrieben hat, manchmal Dinge halt einfach anders in die Hand nehmen und Bugs finden oder einfach Funktionen anders benutzen oder eine ganz andere Vorstellung haben, wie Software funktionieren sollte. Von den Beispielen, die Jonathan genannt hat, wie sollte eine Office-Anwendung funktionieren, damit sie auch in der Schule genauso gut funktioniert wie im Büro. Wie sollte eine Oberfläche gestaltet sein, oder das sollte eine Oberfläche für Kinder überhaupt anders gestaltet sein, als für eine Bürofachkraft oder sowas. Was halt einem Didaktiker in der Schule zum Beispiel auch auffällt vielleicht, aber in Entwicklerkreisen vielleicht gelegentlich unter den Tisch fällt. Und da haben wir ein gewisses Problem, denn immer wenn wir in der Softwareentwicklung oder generell in Community-Projekten mit jungen Menschen, mit Minderjährigen vor allem zusammenarbeiten, dann stehen wir vor gewissen Hürden. Manche davon haben natürlich pädagogische Gründe, andere haben rechtliche Gründe, andere sind leider ziemlich hausgemacht und das sind vor allem die, um die es hier ja, heute vor allem gehen soll. Kurz zum Überblick, ja, was gibt es für rechtliche Hürden? Ne? Wir haben einmal das Thema Lizenzen. Auch freie Software wird unter Lizenzen veröffentlicht. Es werden Rechte eingeräumt, was andere mit der Software machen dürfen. Das ist meistens noch weiter gefasst als bei kommerzieller Software. Wir haben die vier Softwarefreiheiten. Jeder darf es benutzen, jeder darf es verändern, jeder darf den Code lesen, jeder darf alles damit machen, ne, in verschiedenen Ausprägungen. Das ist eine Sache, die man als Softwareprojekt bedenken muss. Diese Lizenz ist seitens der Entwickler, seitens der KontributorInnen eine Willenserklärung und Minderjährige brauchen für alles, was sie an Verträgen eingehen, an Willenserklärungen abgeben, meistens die Einwilligung eines gesetzlichen Vertreters, also im Regelfall eines Elternteils oder beider Elternteile. Das ist etwas, was man bedenken muss, wenn man Kontributionen von Minderjährigen annimmt. Damit die tatsächlich gültig lizenziert sind, müssen die Eltern eingewilligt haben, dass das Kind seine Software lizenzieren darf. Das ist eine relativ einfache Sache, das muss man einfach nur mal machen. Wir stellen von TechKids ein Formular bereit, auf dem die Eltern das unterschreiben dürfen, auch ganz generell für alle Open-Source-Lizenzen. Wenn man das einmal gemacht hat, dann ist der Drops letztendlich gelutscht. Man sollte es allerdings auf jeden Fall irgendwie beachten. Die viel größere Hürde ist eigentlich, dass ja, sich auch in der freien Softwareentwicklung immer mehr Online-Plattformen verbreiten, die nicht nur für Datenschützer irgendwie ein Dorn im Auge sind, weil sie halt umfangreiche Rechte erfordern, was mit den personenbezogenen Daten der NutzerInnen passiert und auch nicht nur aus freier Software-Sicht fragwürdig sind, weil sie halt selber geschlossene Plattformen sind, sondern vor allem dann halt auch für Gruppen wie Minderjährige schwer zu nutzen sind, weil dadurch ausgelöst entsprechend Beschränkungen bestehen. Wir haben also zwei sehr weit verbreitete Beispiele. GitHub, vermutlich niemand, der Open Source macht als Kontributorin, ist vermutlich bisher um GitHub rumgekommen, ist einfach der Platzhirsch, nach SourceForge für die älteren Hasen und Häsinnen unter euch, der Platzhirsch unter den Code-Sharing-Plattformen und den Git-Hosting-Plattformen. GitHub ist in den USA ab 13, in der EU vermutlich ab 16 Jahren erst freigegeben. Und was man dann halt so als erwachsene Person einfach überscrollt in den Nutzungsbedingungen, wenn man sie überhaupt liest, das wird halt dann für immer jüngere Menschen immer relevanter. Das Interessante hier ist, GitHub bzw. mittlerweile Microsoft könnten dieses Problem sehr einfach lösen. Denn das US-Gesetz, was diese Altersbeschränkung vorgibt, der Children Online Privacy Protection Act, der sieht das gar nicht so krass für alle möglichen Websites, sondern der Grund, was wir damals, als das an Microsoft überging und die Nutzungsbedingungen neu gefasst wurden, wir als TechKids mit der Rechtsabteilung von Microsoft dann ziemlich umfangreich auseinanderdiskutiert haben, ist, dass die Hürde eigentlich nur der große, auffällige Verkaufsbutton für GitHub Premium Features ist. Und hier haben wir so einen Clash zwischen der Kommerzialisierung der Plattform und halt der Auswirkung, naja, wenn ich kommerzielle Werbung mache für Produkte, dann bin ich durch dieses US-Gesetz gezwungen, auch eine Altersbeschränkung einzuführen. Ja. Hier haben wir dann den Clash, wo ich nicht mehr nur aus rein ideologischen Gründen sage, ich möchte vielleicht eine Plattform nutzen, die frei ist und nicht kommerziell ist, sondern ich habe tatsächlich einen Punkt gefunden, wo ich anfange, Menschen, die einfach zumindest, wenn sie sich an Regeln und Gesetze halten wollen, keine besondere Wahlmöglichkeit mehr haben, ob sie jetzt hier reinkommen oder nicht. Relativ neu noch in dem Umfeld ist die Plattform Discord. Aber die Projekte, wo ich ins README gucke und dann steht da drin, wenn ihr Fragen habt, dann kommt in unseren Discord-Chat, die werden immer mehr. Wer Datenschutzthemen ein bisschen verfolgt, wird mitbekommen haben, dass Discord da auch nicht so richtig gut aufgestellt ist. Die wetteifern so ein bisschen mit den Meta-Plattformen, mit Facebook und so weiter, wer macht die krassesten Datenschutzspagate. Jetzt haben sie gerade angekündigt, ab 27.03. gibt es neue Nutzungsbedingungen, neue Datenschutzbedingungen, vielleicht auch für Erwachsene interessant. Der Passus, dass sie Videochats nicht dauerhaft aufzeichnen, der wurde stillschweigend entfernt. Das ist überraschend, wenn irgendwie so ein Satz, das und das tun wir nicht, der plötzlich verschwindet. Und dann kommt noch dazu, ja, wir wollen jetzt übrigens auch ChatGPT trainieren aus den Discord-Chats und alles, was ihr chattet, in Sprachmodelle einfüttern, um dann halt Chatbots in Discord besser anzubieten. Da wird es auch für Erwachsene irgendwann, glaube ich, noch mal ein bisschen interessanter, was da so abgeht. Für Kinder ist es natürlich noch mal schwieriger. Je umfangreicher die Einwilligung ist, die ich gebe in meine Datennutzung und in das, was die Plattform mit dem, was ich dort mache, anstellen darf, desto schwieriger würde es für mich, das zu überblicken, desto schwieriger würde es für mich, eine Einschätzung zu geben. Und je jünger oder je unerfahrener, Entschuldigung, Jonathan, ist nicht keine abwertende Bezeichnung, aber je unerfahrener ein Mensch wird, ganz unabhängig vom Alter, desto schwieriger würde es hier dann entsprechend eine informierte Einwilligung zu geben. Und ja, für Kinder ist das naturgemäß dann noch viel schwieriger als für Erwachsene. Und bei Discord auch eine Besonderheit. Discord sagt tatsächlich, wenn du noch nicht 16 bist, darfst du hier nicht rein. Noch nicht mal, wenn deine Eltern einwilligen. Ja, wir haben natürlich auch Datenschutzrecht, habe ich gerade schon ziemlich drauf rumgeritten. Es gibt natürlich eine einfache Faustregel. Ne? Je einfacher ich meine Datenschutzregeln gestalte, egal ob ich jetzt selber freie Software entwickle, die irgendwo als Software-as-a-Service angeboten wird oder ob ich für die Entwicklung eine Plattform nutze. Eine ganz einfache Faustregel, sammle keine Daten, dann hast du auch kein Problem. Ja. das gibt es natürlich in verschiedenen Abstufungen, aber die DSGVO ist da auch ganz klar. Die DSGVO sagt, Kinder können grundsätzlich ganz selbstbestimmt auch Online-Plattformen nutzen, wenn sie erwartungsgemäß in der Lage sind, die Konsequenzen zu überblicken. Wenn ich einem Kind sage, pass auf, du kannst hier Code beitragen und sonst passiert hier gar nichts mit deinen Daten. Das kann man super leicht überblicken. Ja, wenn ich sage, ach, übrigens, wir haben ja noch ein Sprachmodell, das ist so ein Large Language, LLM, schlag mich tot, weiß ich schon gar nicht mehr, was die Abkürzung heißt, so ein Sprachmodell, das trainieren wir noch damit Und irgendwo wird dann daraus mal Code generiert für andere und vielleicht tauchen deine Chatnachrichten da auch auf. Wissen wir nicht so genau, wird ja alles verwurstet und durch den Fleischwolf gedreht. Dann stehen wir da und ja, wir können es nicht mehr überblicken und Kinder können es auch nicht mehr überblicken. Und dann habe ich das Problem, ja, jetzt muss ich dem Kind leider seine Souveränität hier absprechen, denn es kann diese Entscheidung nicht mehr treffen. Ein weiteres interessantes Thema ist US-Exportregulierung. Das sei hier nur am Rande erwähnt, weil es vielleicht auch für Erwachsene ganz interessant ist. Die Weltpolitik wird immer komplexer. Wir haben immer mehr Konflikte in der globalen Politik. Der prominenteste wird wohl der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine sein im Moment. An dem sicherlich auch die normale Bevölkerung, die Zivilbevölkerung von Russland, einen extrem geringen Anteil hat. Trotzdem ist es so, dass durch die Kommerzialisierung von Plattformen wie GitHub sie halt aufgrund der US-Exportregulierungen momentan halt in Ländern wie Russland, Iran, Syrien, um drei Beispiele zu nennen, GitHub eigentlich nicht mehr anbieten dürfen. Und ja, letztendlich dadurch auch im Bereich der Erwachsenen, letztendlich dann nicht aufgrund des Alters, sondern aufgrund des Missgeschicks, sich zum falschen Zeitpunkt im Land der falschen Konfliktpartei befunden zu haben, man jetzt letztendlich auch aus dem freien Softwareprojekt, was ja eigentlich für alle offen sein soll, dann auch ausgeschlossen ist. Ja, und neben den rechtlichen Aspekten gibt es natürlich auch noch eine ganze Menge pädagogische Aspekte. Aber da sagen wir als Tech jetzt ganz klar, eigentlich ist das gar keine Frage des Alters. Mentoring sollte ich irgendwie immer anbieten. Ne? Wenn ich als Open-Source-Projekt wachse und auch eine größere Community habe, dann sollte ich im Blick haben, dass vielleicht Menschen mit weniger Community-Erfahrung, auch mit weniger technischer Erfahrung, aber vor allem auch vielleicht mit weniger ausgeprägten Soft Skills, wo ich mich durchaus auch selber drunter zählen würde, es immer größere Probleme bekommen, in dieser Community mitzuhalten. Auch hier sind Kinder wieder ein bisschen prädestiniert dafür, entsprechend mehr Anleitungen zu brauchen und vielleicht ein bisschen an die Hand genommen werden zu müssen. Aber auch Erwachsene gibt es genügend, wo man einfach sich mit wachsender Größe des Projektes überlegen kann, naja, was kann ich denn machen, um nicht nur die Leute, die hier schon viel Erfahrung beim Kontribuieren gesammelt haben, sondern auch neue, ganz unabhängig vom Alter, willkommen zu heißen und dafür zu sorgen, dass sie zum Projekt beitragen können. Gerade im Kinder- und Jugendbereich möchte ich dann als Organisation, gerade wenn vielleicht ein Verein oder sowas hinter einem Projekt steht, möchte ich vielleicht auch sowas wie ein Präventionskonzept haben. Ich möchte vielleicht Strukturen haben, dass in meinen Chats und so weiter auch Kinder aus Missbrauchspräventionssicht und so weiter sicher sind, was jetzt aber hier erstmal unabhängig davon ist. Ja, was kann man tun? Grundsätzlich erstmal Softwarefreiheiten, ein bisschen uns darauf zurückbesinnen, warum machen wir den Kram eigentlich so ganz alt hergebracht. Wir sagen, freie Software soll für jeden nutzbar sein. Ja, deswegen schreiben wir keine Euler, sondern deswegen nehmen wir Open-Source-Lizenzen. Und uns darauf zurückbesinnen, naja, wenn wir den Spirit der freien Software-Community leben, dann heißt das, dass jede Person, die unsere Software nutzen soll, wir auch als potenzielle KontributorIn letztendlich betrachten müssen. Ja, und jeder, der die Software nutzt, sollte auch in die Lage versetzt werden, wenn sie oder er das möchte, kontribuieren zu dürfen. Das ist so der Grundsatz, ganz altersunabhängig. Eigentlich ein ganz schöner Grundsatz ist, wie ich finde, der auch bei der Wahl von Entwicklungsplattformen berücksichtigt werden sollte, dass ich hier wirklich keine Hürden aufbaue, die vielleicht irgendeine Minderheit, egal jetzt welche, wir als Verein sprechen jetzt hier für Kinder und Jugendliche, es gibt genügend andere Minderheiten. Ich habe gerade halt, wie gesagt, Länder unter US-Sanktionierung genannt, die entsprechend dann unter der Wahl meiner Plattform vielleicht auch leiden könnten und dann halt ja die Software nutzen dürfen, aber im Bereich der Kontribuierung letztendlich dann eher zweitklassig werden. Wenn ihr mit jungen Menschen zu tun habt, denkt dran, dass sie vor allem Leute brauchen, die ihnen zuhören. Ja, das ist was für Softwareentwickler oft ganz, ganz schwierig ist, einfach mal Leuten, die nicht aus der Tech-Bubble kommen oder nicht aus der Entwickler-Community kommen, einfach mal zuzuhören. Das ist extrem schwierig, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Und je weiter man im Erfahrungsschatz von einer Person wegkommt oder in der reinen Lebenserfahrung oder Community-Erfahrung von der anderen Person wegkommt, desto schwieriger wird das, einfach mal zuzuhören. Kann ich auch nicht immer gut, ne? manchmal brauche ich Jonathan als Übersetzer, ne, wenn Leute mir was sagen wollen, hatten wir auch schon. Und umgekehrt, zeigt Kindern, dass sie Sachen mitgestalten können. Das sind die oft nicht gewohnt. Ja, TikTok kann man nicht mitgestalten. Egal, ob man da jetzt Content produziert oder nicht, man kann es nicht mitgestalten. Sie sind es nicht gewohnt, oft, dass sie was anderes machen können, als eine App runterladen und genau die Funktion des Apps, wie der Hersteller das sieht, irgendwie durchzudatteln. Ne? Also da ist auch proaktiv was gefragt, zeigt den Leuten, dass man auch in der digitalen Welt sich einbringen und mitgestalten kann. Und ganz wichtig, lasst euch keinen Quatsch erzählen. Ja, wenn sich irgendeiner vor euch stellt und sagt, ich erzähle euch jetzt, wie die Welt funktioniert, ja, glaubt denen nicht. Mir zum Beispiel, ja, glaubt mir nicht, denkt da selber drüber nach, was ich euch erzähle. Und umgekehrt macht das am besten genauso. Ja, ich habe hier zwei Zitate aufgeschrieben, die ich ganz oft höre in dem Kontext. Das einmal, ja, aber Kinder brauchen doch mehr Schutz als Erwachsene. Das ist doch völlig okay, dass die, bis sie 16 oder 18 sind, nur mit ihren Eltern zusammen irgendwie auf GitHub dürfen. Das ist doch völlig richtig so. Naja, klar brauchen Kinder an vielen Stellen mehr Schutz und mehr Begleitung als Erwachsene. Es gibt aber auch Erwachsene, die mehr Begleitung brauchen als andere. Deswegen, dann schützt doch einfach alle. Dann nutzt doch einfach keine Tools, bei denen sie geschützt werden müssen. Ja, es gibt genügend. Und der zweite Aspekt ist, ja, aber das sind doch nur so, also nur weil du jetzt da den Kleinen da ne, mitschleppst, der angeblich ganz viel zu freier Software beiträgt. Ja, das ist ja ein schönes Beispiel, aber so viele gibt es da ja gar nicht. Und sage ich halt zu, ist erstmal völlig egal, ob es jetzt einer, zwei oder viele sind. Ja, wenn einer was beitragen kann, ich meine, welches Open-Source-Projekt kann die Dreistigkeit besitzen, zu sagen, naja, auf den einen Contributor können wir verzichten, wir haben genug Leute. Ja? Das sind die Open-Source-Projekte, die gewonnen haben, wo dann der freie Software-Gedanke auch nicht mehr so die große Rolle spielt. Ein kleines Community-Projekt kann sich das, glaube ich, gar nicht leisten, zu sagen, ja, also wir brauchen keine Leute. Ne? Außerdem, es sind schon viele. Vielleicht sind die Beiträge nicht so groß, vielleicht sind das keine 17.000 Zeilen-Patches, vielleicht ist es nur ein Tippfehler. Aber die kleinen Patches, die wir allein in Jugendworkshops mit Leuten, die zum ersten Mal einen Code-Editor anfassen, an etablierten freien Softwareprojekten, zum Beispiel am Code-Editor selber, den wir nutzen, gemacht haben, die lassen sich an zwei Händen nicht mehr abzählen. Das sind ganz kleine Kontributionen, aber so funktioniert die freie Softwarewelt. Deswegen, vielleicht ist es auch ein Henne-Ei-Problem, ne? Habe ich dir noch geschrieben. Vielleicht wären es ja mehr, wenn die Community offener wäre und offener darauf eingehen würde, dass der Kreis der Nutzenden von digitalen Werkzeugen halt auch einfach immer jünger wird. Vor allem gibt es vieles, was man tun kann. Irgendwer muss anfangen, ne? Ist wie bei WhatsApp. Ne? Irgendwer muss mal anfangen zu sagen, so, ich mache jetzt nicht mehr mit. Und nicht sagen, ja, aber meine Freunde kriege ich eh nicht überzeugt. Ne? Und dann lasse ich es halt. Ja, dann passiert halt auch nie was. Genauso ist es hier letztendlich auch. Wechsel zu freien Plattformen, wenn es irgendwie möglich ist. Es gibt eine ganze Menge, größte, wirklich beeindruckendste Projekt in dem Bereich ist Codeberg, eine richtig gute Git-Hosting-Plattform von einem gemeinnützigen Verein betrieben, kann mit Features super gut mit GitLab kommen oder mit GitHub mithalten, ist eine total offene Community, man kann sich basisdemokratisch einbringen, sie haben aber auch ein großes professionelles Team dahinter. Da gibt es wenig ganz spezifische Gründe, warum man das nicht mal ausprobieren sollte, seine Software da zu entwickeln. Element und Matrix wird immer stärker, auch in Entwicklerbereichen gut nutzbar. Man kann bridgen, wenn irgendwas nicht möglich ist. Wenn man nicht auf Discord verzichten kann, kann man Bridges einrichten. Das geht alles, ne? Und eine abgespeckte Variante, wenn man nicht wechseln kann, macht ein Mirror. Macht eine Mailingliste, wo man Patches schicken kann, dass er jemand anders committet. Wenigstens irgendwas, um zu sagen, ja, hier, wenn ihr vor der Wand steht, die wir leider aufbauen mussten, irgendwie, hier ist ein Weg, wie ihr zumindest dran vorbeikommt. Ja. Das wäre so unser Wunsch. Wenn ihr als User Group oder als, wenn ihr als User Group oder als Community Unterstützung dabei braucht, auf junge Leute zuzugehen, vielleicht mal ein Junghacker-Event oder sowas zu machen, kommt gerne auch auf TechEds zu. Wir tauschen uns gerne mit euch aus, erzählen euch, was wir so machen. Wir sind manchmal ein bisschen radikal, was so das Abreißen von Hürden angeht, das geben wir zu. Aber sich einfach mal auszutauschen, ist, glaube ich, immer eine gute Idee. Ja. Ihr könnt uns auch schreiben oder Matrix-Chat haben wir auch einen. Ansonsten haben wir jetzt nur noch relativ wenig Frage- und Feedback-Zeit. Ansonsten, wir haben vorne den Stand vom Alexis-Projekt, da sind wir auch zu finden. Das ist eines unserer größeren Softwareprojekte, die wir auch ganz altersgemischt mit Kindern und Jugendlichen für Schulen entwickeln. Könnt ihr auch gerne vorbeikommen und mit uns diskutieren. Ja, ansonsten freuen wir uns, hoffe ich sagen zu können, du vielleicht auch, wenn mit der Zeit immer mehr junge Menschen auch zu unserer schönen Community beitragen können. Schön.